Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Ich hatte plötzlich Wassereinlagerungen in den Beinen, in den Ellenbogen, im Rückenbereich. Und das war während eines Urlaubs auf großer Höhe beim Skifahren. Und danach war klar, ich muss auf jeden Fall zum Arzt gehen, weil man das auch gemerkt hat, dass das ja einen sehr beeinträchtigt. Ne? Das waren schon richtige Beulen, sag ich mal.
Wenn wie aus dem Nichts Wassereinlagerungen auftreten, wie bei diesem Mann mit Anfang 40, dauernde Müdigkeit, Hautausschlag, Konzentrationsprobleme, Übelkeit oder Erbrechen, dann geraten oft zwei Organe in den Fokus, die sonst eher wenig Aufmerksamkeit bekommen. Die Nieren. Denn wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, gerät im Körper eine ganze Menge aus dem Gleichgewicht. Nicht nur der Wasserhaushalt, sondern auch die Entgiftung, der Salz- und Säure-Base-Haushalt, die Blutdruckregulation und der Vitamin-D-Stoffwechsel. Trotzdem bleiben Erkrankungen der Nieren oft lange unentdeckt. Und wenn dann deutliche Symptome auftreten, ist die Nierenfunktion schon eingeschränkt. Deshalb wäre es sinnvoll, auch die Nieren bei Vorsorgeuntersuchungen mit einzubeziehen. Denn es gibt Möglichkeiten, um chronische Nierenerkrankungen frühzeitig festzustellen. Welche das sind und was dann getan werden kann, um das Fortschreiten zu verhindern, darum geht es heute in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Nierenerkrankungen erkennen und behandeln, das ist unser Schwerpunktthema. Und als Expertin ist Professor Julia Weinmann-Menke zugeschaltet. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie, Direktorin der ersten medizinischen Klinik und Poliklinik der Universitätsklinik Mainz und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Guten Tag, Frau Weinmann-Menke.
Guten Tag.
Frau Weinmann-Menke, die Niere leidet heimlich. Das habe ich bei der Vorbereitung auf diese Sendung gelesen. Warum wird es oft erst so spät bemerkt, wenn die Nieren geschädigt sind oder nicht mehr richtig arbeiten?
Ja, das ist das große Problem. Die Niere macht per se einfach keine Beschwerden. Wir wissen, wir haben zwei Nieren und wir wissen auch, dass die Nieren im Endeffekt den Urin produzieren. Aber die Nieren schmerzen im Normalfall nicht, wenn sie ihre Funktion langsam verlieren. Und man hat auch ansonsten in den früheren Stadien keine Beschwerden. Es gibt mal ganz, ganz seltene Ereignisse, wo man Flankenschmerzen hat. Das ist dann häufig, wenn man eine Infektion wie eine Pyelonephritis, also eine Nierenbeckenentzündung entwickelt. Mhm. Aber ansonsten sind Nieren sozusagen schmerzlos. Das heißt, erst im fortgeschrittenen Stadium, wenn eigentlich die Nierenfunktion fast nicht mehr vorhanden ist, dann entwickeln wir Symptome. Und das ist dann sehr unspezifisch leider, weil das sind dann Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Juckreiz, Übelkeit, Erbrechen, die passen dann alle zu allen möglichen Erkrankungen, aber eben auch zum Verlust der Nierenfunktion.
Gibt es denn Zahlen dazu, wie oft das vorkommt? Also wie viele Menschen in Deutschland von einer unentdeckten chronischen Nierenerkrankung betroffen sind, also damit leben, ohne es zu wissen?
Also man schätzt, dass wir ungefähr 10 Millionen nierenkranke Deutsche haben. Davon wissen ungefähr wahrscheinlich nur ein Drittel der Bevölkerung, dass sie überhaupt nierenkrank sind. Mhm. Das heißt, wir haben eine ganz große Dunkelziffer und das liegt einfach daran, dass wir es im frühen Stadium der Einschränkung nicht merken und eben auch nicht danach suchen.
Wie man danach suchen könnte, da können wir vielleicht gleich nochmal genauer drüber sprechen. Ich würde gern erstmal ein bisschen die Basics besprechen. Mhm. Ich habe es ja vorhin erwähnt, die Nieren haben eine ganze Reihe von Funktionen. Die meisten denken vermutlich vor allem an Urinausscheidung. Aber was macht die Niere denn noch alles?
Genau, also die Niere ist eigentlich so eine, man hat sie nie so im Fokus und sie hat ganz, ganz viele Funktionen. Also neben der Ausscheidung von Urin, also Flüssigkeit, ist die Niere dafür zuständig, die Blutbildung anzuregen, nämlich das Hormon Erythropoietin, das kennen wir als Dopingmittel, wird dort gebildet. Der Vitamin-D-Stoffwechsel, also das Vitamin D, was gebildet wird, wird in der Niere aktiviert, damit es seine Funktion ausführen kann. Und damit ist es relevant für den Knochenstoffwechsel. Das heißt, wenn man das nicht kann, entwickelt man zum Beispiel Osteoporose. Die Niere ist zusätzlich für den Säure-Basen-Haushalt, also gleicht aus, wie viel Salze wir im Körper haben. Sie ist ebenfalls eben für den Volumenhaushalt und ganz, ganz wichtig für den Blutdruck zuständig. Mhm. Und dementsprechend hat die Niere eine große Funktion im Körper. Wenn die alle ausfallen, dann sind wir schwer krank.
Jetzt kann man sich vorstellen, dass für all diese Funktionen natürlich ein Organ nötig sein muss, das ganz ja gut funktioniert, auch fein reguliert ist. Wie macht die Niere denn das alles auf einmal? Das ist ja so ein bisschen wie so ein Schweizer Taschenmesser.
Genau, also die Niere besteht aus ganz vielen verschiedenen Einheiten. Das Haupt oder der Hauptfokus liegt erstmal auf den sogenannten Filtereinheiten oder Glomeruli. Die sehen aus wie so ein kleines Wollknäuel und bestehen einfach nur aus Gefäßen. Und hier wird das Blut in großer Menge am Tag gefiltert. Mhm. Dann kommt sozusagen erstmal eine große Menge an Flüssigkeit mit Giftstoffen, aber auch mit guten Stoffen sozusagen in einem Art Röhrensystem an. Das nennt man das Tubulussystem. Mhm. Und dieses Röhrensystem hat ganz viele verschiedene Abschnitte und jeder Abschnitt hat für sich eine spezifische Funktion und führt dann dazu, dass Stoffe wieder ausgeschieden werden, dass Stoffe rückresorbiert werden, dass sozusagen Hormone in bestimmter Weise dann ausgeschüttet werden, weil sie Rückmeldung bekommen, ist so und so viel Salz zum Beispiel an einer bestimmten Stelle angekommen. Mhm. Und so funktioniert das in ganz, ganz vielen Abschnitten und deswegen ist die Niere ja so auch so, ja, so wichtig und eben so diffizil, auch im Verständnis, was sie alles macht.
Gleichzeitig heißt diffizil ja vielleicht auch empfindlich. Also was schädigt denn die Niere, beziehungsweise was sind Gründe dafür oder können Gründe sein, dass die Nierenfunktion nachlässt?
Also es gibt viele Gründe, unter anderem auch diese, die Niere selbst regelt. Zum Beispiel, wenn man Bluthochdruck hat, dann schädigt man gleichzeitig wiederum die Niere, obwohl die Niere den Blutdruck steuert. Mhm. Aber es gibt eben auch andere Sachen, die Bluthochdruck induzieren. Übergewicht zum Beispiel führt dazu, dass die Niere geschädigt wird, weil die Niere ständig mehr arbeiten muss, als sie eigentlich gewöhnt wäre. Also sie hyperfiltriert. Mhm. Die Ernährung kann sozusagen nachteilig sein. Wenn man sich sehr salzreich ernährt, muss die Niere sehr, sehr viel arbeiten. Und zu viel Salz stört zum einen die Blutdruckregulation und zum anderen eben die Niere. Sodass wir da ganz viele Faktoren haben. Aber im Endeffekt gibt es auch Sachen wie Schmerzmitteleinnahme, die Niere direkt schädigen können. Es gibt im Endeffekt Erkrankungen, die Niere befallen können. Das sind einmal entzündliche Erkrankungen, die durch Bakterien oder Viren ausgelöst werden. Mhm. Aber es sind auch Erkrankungen, die unser Immunsystem selber, wenn es sozusagen aus dem Tritt gerät, plötzlich aktiviert und dann die Niere angreift. Und dann bilden wir sogenannte Autoantikörper. Das sind dann Antikörper, die normalerweise Erreger abwehren sollten. Die greifen dann plötzlich das eigene Organ, nämlich die Niere, an und führen dann dort zu einer schweren Entzündung. Und wenn man das nicht behandelt, eben auch zum Verlust der Nierenfunktion.
Jetzt ist ein Teil der Dinge, die Sie genannt haben, ja was man gut erkennen kann. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, auch Autoimmunerkrankungen. Sollten dann Menschen mit diesen Risikofaktoren ihre Nierenfunktion regelmäßiger überprüfen lassen?
Genau, also es ist heute schon so, dass eigentlich die Leitlinien sagen, die Risikopatienten, und das sind die mit Bluthochdruck und die mit Vorliegen oder Diagnose eines Diabetes mellitus, regelmäßig auf das Vorliegen einer chronischen Nierenkrankheit untersucht werden sollten. Man kann das noch ausdehnen, dass eigentlich auch Patienten, die Nierenerkrankungen in der Familie haben, untersucht werden sollten oder eben übergewichtige Patienten und Patientinnen sollten eigentlich auch auf das Vorliegen einer chronischen Nierenkrankheit untersucht werden und alle Patienten, die im Endeffekt Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, also Herzinfarkt, Schlaganfall oder ähnliches.
Jetzt haben Sie gesagt, die sollten eigentlich überprüft werden. Wird das denn auch so umgesetzt?
Ja, leider ja nicht, sonst hätte ich ja fröhlich sagen können, das machen wir. Wir haben jetzt gerade im letzten Jahr eine Studie in Deutschland gemacht mit 1200 niedergelassenen Hausärzten und Allgemeinmedizinern, die haben freundlicherweise Zugriff auf ihre Patientendaten ermöglicht, also sprich nur die Auswertung. Und da hat man gesehen, anhand was gemessen wurde im Labor und was dann sozusagen an Diagnosen kodiert wurde, dass bei weniger als sozusagen ja 50% überhaupt nach einer Nierenfunktion geguckt wird. Da wird das Kreatinin bestimmt. Und bei weniger als 1% wird im Urin geguckt, ob Eiweiß ausgeschieden wird. Beide Untersuchungen, das im Blut und das im Urin, beides muss immer parallel gemacht werden, damit man überhaupt sagen kann, ob eine chronische Nierenkrankheit vorliegt. Und wie wir sehen, machen wir es bei der Risikopopulation. Hier wurden nur Risikopatienten angeguckt, also die Bluthochdruck oder Diabetes hatten. Und nur bei denen machen wir es im Endeffekt schon in weniger als der Hälfte, weil nur bei 50% haben wir ein Kreatinin und bei weniger als 1% den Urin untersucht. Das heißt, wir sind da sehr schlecht, obwohl eigentlich unsere Leitlinien sagen, wir müssten es machen.
Sind das denn komplizierte Untersuchungen? Also einmal Blut, Kreatinin habe ich mir gemerkt und dann im Urin nach Proteinausscheidungen zu suchen. Wie macht man das?
Ja, also das im Blut ist ganz einfach, weil bei der normalen Blutentnahme fällt der Wert einfach mit ab. Den klickt man an und der wird bestimmt. Und daraus kann man dann die sogenannte errechnete glomeruläre Filtrationsrate erhalten. Das macht einfach das Labor für einen. Das bekommt man ausgespuckt sozusagen auf dem Laborzettel. Im Urin ist es so, dass man natürlich Urin benötigt. Und der Urin muss dann entweder mittels eines sensitiven Streifentestes, also so ein Urinstreifentest, oder aber er muss ins Zentrallabor geschickt werden und dort wird dann die sogenannte Urin-Protein-Kreatinin-Ratio gebildet oder gemessen. Der Test ist einfach eigentlich auch einfach. Es ist nur so, dass natürlich einmal Urin gewonnen werden muss, der Urin muss verschickt werden und dann ist es einfach ein Kostenfaktor. Eine so eine Bestimmung kostet ungefähr 3 Euro. Und wenn man weiß, dass ein Hausarzt irgendwie maximal 3 bis 4 Euro pro Patient zur Verfügung hat in einem Quartal, kann man sich überlegen, dass das wahrscheinlich ein Problem darstellt.
Das heißt, man sollte als Patient oder Patientin mit Risikofaktoren vielleicht selber beim Hausarzt mal nachfragen.
Genau.
Also, wenn das nicht eh gemacht wird.
Genau, man sollte auf jeden Fall nachfragen, was haben Sie denn bestimmt, um meine Nierenfunktion sozusagen einschätzen zu können, weil das Kreatinin ist fast immer gegeben. Und dann muss man sagen, ja, haben Sie denn auch meinen Urin untersucht? Das wäre der wichtige Punkt und das kann man mit einem Streifentest auch machen. Dann hat man so eine semi-quantitative Bestimmung, aber zumindest ist es schon mal ein Hinweis darauf, ob etwas gravierend nicht in Ordnung ist. Und dann kann man ja immer noch, wenn was auffällig wäre, den Urin in ein Labor versenden.
Jetzt wäre das Ziel von so einer regelmäßigen Vorsorge ja, einen Funktionsverlust der Nieren möglichst frühzeitig zu erkennen. Was tut man denn, wenn es Auffälligkeiten gibt?
Genau, also wenn jetzt der Hausarzt detektiert, da ist was auffällig, würde er erstmal den Patienten an den Nephrologen, also an mich sozusagen, den Spezialisten überweisen. Und wir gucken uns dann an, was könnten mögliche Ursachen sein. Wir fragen natürlich genauso nochmal ab, haben Sie Vorerkrankungen, haben Sie Bluthochdruck, haben Sie Diabetes? Wir machen einen Ultraschall der Nieren, gucken uns an, kann es vielleicht zu einem Harnstau gekommen sein, zum Beispiel bei Restharn in der Niere. Gibt es häufig zum Beispiel bei Männern, die eine große Prostata haben. Und das kann auch langfristig die Niere schädigen. Man fragt nach Medikationen, die der Patient nimmt. Man fragt nach der Familienanamnese, ob es irgendwelche genetischen oder Autoimmunerkrankungen in der Familie gibt. Und je nachdem, was dann an Befunden rauskommt, folgt dann die Nierenbiopsie. Also man nimmt eine Probe aus der Niere, weil nur so können wir ganz sicher sagen, was in der Niere los ist. Wir nehmen vorher normalerweise auch noch verschiedene Antikörper, also Hinweise auf andere Erkrankungen ab, aber so wäre der Ablauf.
Meine Kollegin Anneke Meyer war in Frankfurt am Markus-Krankenhaus und hat sich dort mal zeigen lassen, wie so ein Nierenultraschall funktioniert.
Hallo, guten Tag, kommen Sie rein.
Guten Tag.
Es ist kurz nach 9 am Morgen. Das Wartezimmer in der Abteilung für Nephrologie am Markus-Krankenhaus in Frankfurt am Main fängt an, sich zu füllen. Assistenzärztin Lee Müller bittet einen Patienten ins Behandlungszimmer.
Wir wollen heute einen Bauchultraschall machen. Dafür will ich Sie bitten, genau einmal das Oberteil auszuziehen. Sie dürfen sich auf die Liege auf dem Rücken legen.
Ja. Seit ein paar Jahren hat der Mit-40er eine chronische Nierenerkrankung.
Das kam völlig unvermittelt. Also das war auch mehr oder weniger von einem auf den anderen Tag. Also ich habe mich etwas schwächer gefühlt und habe das natürlich selber am Körper gemerkt, ne, dass da Wassereinlagerungen sind. Auch an den seltsamsten Stellen, ne, nicht nur irgendwie an den Knöcheln, sondern auch am Rücken oder am Ellenbogen. Und die Ärzte haben gemerkt, dass es eine chronische Nierenerkrankung ist und ein sogenanntes nephrotisches Syndrom.
Das heißt, die Filterfunktion seiner Nieren ist gestört. Medikamente helfen dabei, die Symptome im Griff zu behalten. Er achtet auf salzarme Ernährung, aber ansonsten hat er im Alltag keine Einschränkung. Damit das so bleibt, kommt er alle halbe Jahre zur Kontrolle der Nierenfunktion. Urin und Blutprobe sind schon genommen worden. Abschließend wird im Ultraschall geguckt, ob die Organe in Ordnung sind.
Achtung, es wird etwas kalt.
Die Ärztin drückt den Schallkopf zuerst mittig zwischen Rippen und Nabel auf den Bauch. Um auf dem Bildschirm etwas zu erkennen, muss man schon einen geübten Blick haben. Aber dass an einer Stelle etwas rhythmisch flackert, das erkennt man auch als Laie sofort. Etwas darunter hebt sich schemenhaft eine helle Stelle hervor.
Dann schaue ich hier, einmal habe ich das Herz dargestellt, an das ich mich orientiere, um dann mich an der großen Hohlvene entlang zu hangeln.
Über die untere Hohlvene fließt das Blut vom Körper zurück zum Herzen. Ihr Füllstand ist eine Art Indikator dafür, ob mit dem Wasserhaushalt alles im Soll ist. Die Ärztin misst mit 2 Klicks auf dem Ultraschallmonitor den Durchmesser der Vene.
Das sind jetzt 19,3 mm, das ist in Ordnung. Insgesamt ist die Grenze bei 2 cm. Und wichtig ist, dass beim Ein- und Ausatmen man sieht, dass die sich schön mitbewegt. Das zeigt dann so gibt einen Überblick über den Wasserhaushalt im Körper.
Nach und nach kontrolliert die Ärztin die Organe im Bauchraum. Leber, Gallenblase, Milz sehen unauffällig aus. Besonders sorgfältig guckt Lee Müller die Gefäße an, die die Organe mit Blut versorgen. Verkalkungen in den Gefäßen können den Blutfluss stören und dadurch auch die Nierenfunktion einschränken.
Jetzt gucken wir uns nochmal explizit die Niere an. Wieder den rechten Arm bitte nach oben nehmen.
Die Niere ist auch fürs ungeübte Auge im Ultraschall gut zu erkennen. Außen dunkler, innen hell, hebt sich die charakteristische Nierenform auf dem Bildschirm hervor.
Genau, da messen wir immer schön aus, wie die Größe der Nieren ist. Die Niere ist mit 10 cm normal groß. Man sieht ein wenig, dass der Rand so ganz leicht wellig ist. Das zeigt eher, dass da schon so eine leichte Schädigung vorhanden ist. Die ist jetzt nicht per se massiv, aber man kann das sonografisch erkennen. Das sind so, man könnte es jetzt auch mal hübsch sagen, so ein bisschen Alterserscheinungen quasi. Normalerweise wäre die Niere sonst ganz glatt berandet.
Auch die innere Struktur der Niere kann Hinweise auf Schädigungen liefern. Sind Mark und Rinde nicht gut sichtbar voneinander getrennt, kann das zum Beispiel ein Zeichen für einen Entzündungsprozess sein, dem man nachgehen müsste. Bei diesem Patienten ist davon nichts zu sehen. Auch ansonsten sieht alles unauffällig aus. Weder Nierensteine noch Verkalkungen sind zu entdecken. Nierenkelch und Nierenbecken lassen keine Anzeichen von aufgestautem Harn erkennen.
So genau, jetzt müssen Sie einmal den linken Arm einfach hochnehmen. Bleiben Sie einfach so liegen.
Auch die zweite Niere sieht abgesehen von der schon bekannten Verformung der Oberfläche in Ordnung aus. Zum Schluss wirft die Assistenzärztin Lee Müller noch einen kurzen Blick auf die Blase.
Und wir wären fertig. Oh. Ja? Also es sieht alles gut aus, sieht alles so aus, wie wir es kennen quasi. Sie dürfen sich gerne die Tücher links auf dem Fensterband nehmen und sich abtrocknen, ja?
Sehr gut.
In einem halben Jahr ist die nächste Kontrolle.
Meine Kollegin Anneke Meyer hat eine Nierenuntersuchung per Ultraschall begleitet. Frau Weinmann-Menke, wir haben das gehört, das war ein Patient mit Mitte 40, der seit einigen Jahren von seiner chronischen Nierenerkrankung weiß. Wie gut lässt sich denn, wenn man das in einem frühen Stadium erkennt, das Fortschreiten einer Nierenerkrankung bremsen?
Also es ist sehr abhängig von der Art der Nierenkrankheit. Es ist aber so, dass es in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren zu wirklich bahnbrechenden Entwicklungen in der Nephrologie gekommen ist, sodass wir die Mehrheit der Erkrankungen jetzt wirklich gut aufhalten können oder zumindest deutlich verlangsamen können. Sodass die frühe Diagnose eigentlich der Schlüssel dazu ist, dass man nicht dialysepflichtig wird, also seine Nierenfunktion nicht komplett verliert.
Jetzt haben wir gehört, der Patient ernährt sich vor allem salzarm und geht regelmäßig zur Kontrolle. Das klingt ja erstmal wenig dramatisch. Wie wichtig ist denn Ernährung oder auch der Lebensstil?
Also der ist sicherlich sozusagen die Basis jeder Therapie eines chronischen Nierenkranken. Dazu gehört eben am besten Normalgewicht, sportliche Aktivität, ausgewogene Ernährung und salzarme Ernährung. Warum all das? Weil das alles führt dazu, dass man eine optimale Blutdruckeinstellung hat, dass man hoffentlich nicht an einem Diabetes erkrankt und wenn ja, müsste man den behandeln, dass man keine Fettstoffwechselstörungen hat, weil all diese Sachen sich wiederum auf die Nierenfunktion auswirken und man möchte alle Kofaktoren möglichst ausschließen, damit die Niere möglichst lang ihre Funktion erhält, sodass das immer die Basis darstellt und dann kommt die medikamentöse Therapie dazu.
Was gibt es da für Optionen? Das ist wahrscheinlich immer davon abhängig, was genau die Ursache ist, oder?
Genau. Es gibt einmal eine so eher unspezifische Therapie, die eigentlich jeder chronisch Nierenkranke bekommen soll, die meisten erstmal als Blutdruckmedikation wahrnehmen werden oder als Blutzuckermedikament. Aber beide Medikamentenformen, das eine sind die sogenannten ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptor-Antagonisten und das andere sind sind die sogenannten SGLT2-Inhibitoren. Diese beiden Medikamente gibt man jedem Patienten mit chronischer Nierenkrankheit, weil man hier in sehr, sehr großen Studien mit Tausenden von Patienten sehen konnte, dass dann die chronische Nierenkrankheit aufgehalten wird und eben über viele, viele Jahrzehnte erhalten werden kann. Und wenn das nicht also das ist die Basis, und dann, je nachdem, was für eine Erkrankung vorliegt, kommen dann zum Beispiel noch Immunsuppressiva dazu.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben mittlerweile auch eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Tiergarten aus Bad Kreuznach. Guten Tag, Frau Tiergarten.
Guten Tag.
Bei Ihnen geht es um Zysten in der Niere, richtig?
Ja, genau. Also muss vorausschicken, ich hatte auch Vorerkrankung Eierstockkrebs, Gott sei Dank vor 3 Jahren erfolgreich operiert worden. Aber das hatte halt auf die Blase gedrückt, deswegen ist es überhaupt gefunden worden. Und da waren auch irgendwie immer Zysten, und irgendwann hatte sich das dann wohl eben verändert. Mhm. Und jetzt war ich in der Reha gewesen und hatte da Blasenprobleme, und dann hatten die dort nachgeguckt und dann haben die gesehen, dass ich wohl in der Niere eine Zyste hätte. Und da wurde mir gesagt, ich sollte das jetzt irgendwie dann regelmäßig angucken lassen. Und mein Hausarzt sagt aber, der hatte dann das auch angeguckt. Ich hatte ihn darauf angesprochen, und dann habe ich gesagt, hatte er dann gemeint, naja, Zysten, das wäre ein relativ häufiges Phänomen in der Niere und ich müsste mir da gar keine Sorgen machen. Und jetzt wollte ich wissen, wem von beiden soll ich jetzt eher, ja. Wem soll ich da glauben?
Frau Weinmann-Menke, Zysten in der Niere. Da kriegen wir ganz viele Fragen zu. Vielleicht können wir es ein bisschen grundsätzlicher besprechen.
Genau. Also es gibt 2 unterschiedliche Formen. Das, was jetzt gerade Frau Tiergarten beschrieben hat, sind meistens unkomplizierte Nierenzysten. Die treten einfach mit zunehmendem Alter bei jedem eigentlich auf. Und es ist erstmal ungefährlich, wenn man 1, 2, 3 Nierenzysten hat. Die findet man beidseitig oder einseitig. Häufig ist es ungleich, also nicht auf beiden Seiten die gleiche Anzahl. Und die sind so, dass man sie findet, dass man sie per Ultraschall anguckt. Und wenn diese unkompliziert aussehen, und das muss im Endeffekt derjenige, der den Ultraschall macht, bewerten. Also wenn jetzt der Hausarzt sagt, die sehen unkompliziert aus, die haben keine Veränderung in der Zyste, die haben irgendwie eine unauffällige Umrandung, dann sind die wirklich auch als ungefährlich anzusehen, sollten trotzdem aber in größeren Abständen im Ultraschall angeguckt werden.
Was heißen größere Abstände?
So alle 3 bis 5 Jahre. Wenn die Zysten in dem Ultraschall auffällig werden, sprich man sieht irgendwelche Septierungen, also irgendwas, was in der Zyste ist, oder die Umrandung der Zyste ist auffällig, dann muss man sagen, müssen die regelmäßiger kontrolliert werden, und dann sollten die auch mittels Kernspintomographie angeguckt werden, weil Nierenzysten können sich verändern und können Tumoren, also Nierenzellkarzinome, werden, und die sind heutzutage extrem gut behandelbar, weil man sie nämlich einfach rausoperieren kann und dann auch keine Nachtherapie normalerweise benötigt, wenn man die in frühen Stadien findet.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob bei Frau Tiergarten beide Ärzte recht haben.
Genau. Also wenn der Hausarzt jetzt gesehen hat, die sind unkompliziert, also sehen völlig einwandfrei, glatt berandet, frei von irgendwelchem Inhalt, dann ist es korrekt, dass man die jetzt erstmal die nächsten Jahre nicht im Fokus haben muss, und dann guckt man einfach nach einer langen Zeit wieder, ob sich was verändert.
Darf ich da nochmal kurz nachfragen?
Klar.
Also er hat nicht selber geguckt, also deswegen sollte ich dann vielleicht doch nochmal gucken lassen.
Genau. Also das würde ich dann nochmal explizit ihn fragen oder ihn angucken lassen. Ansonsten kann das im Endeffekt auch ein Nierenspezialist sich nochmal angucken. Beziehungsweise, das ist immer so ein bisschen für die Nierenzysten und auch die veränderten Nierenzysten, ist eben dann nicht der Nephrologe zuständig, sondern der Urologe, weil der operiert dann auch.
Ja. Alles klar, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an Sie, Frau Tiergarten, und alles Gute nach Bad Kreuznach. Frau Weinmann-Menke, Sie haben jetzt gerade gesagt, die können sich verändern, die Zysten. Mhm. Würde man das nur merken, wenn man mit dem Ultraschall drauf guckt, oder gibt es da auch andere Anzeichen?
Also das merkt man eigentlich meistens nur durch den Ultraschall. Es gibt natürlich auch mal riesige Zysten oder auch mal Zysten, die einbluten, wo der Urin dann blutig werden kann. Das ist aber eher seltener der Fall. Es gibt allerdings eine weitere Erkrankung, die auch mit Nierenzysten zusammenhängt. Und das ist die Zysten-Nierenerkrankung. Also genau umgekehrt, da steht Zysten vorne. Und die Zysten-Nierenerkrankung ist eine genetische Erkrankung. Also die bekommt man eben einfach mit Geburt mit. Gibt es unterschiedliche Formen. Und hier ist es so, dass die gesamte Niere durchsetzt wird von Zysten. Und das kann sehr früh anfangen, schon sozusagen als Säugling. Das kann auch erst etwas später im Leben auftreten. Auf jeden Fall ist diese Erkrankung so, dass sie in jungen Jahren zum Nierenfunktionsverlust führen kann. Es gibt auch Fälle, die damit 40, 50, 60 werden und ihre Nierenfunktion erhalten. Die müssen ganz engmaschig kontrolliert werden, weil diese Nierenzysten dann oder Zystennieren, da gibt es deutlich mehr Entartungsrisiko und die bekommen normalerweise dann regelmäßig Kernspin-Untersuchungen.
Mhm. Eine Hörerin aus dem Saarland hat uns per E-Mail auch zu Nierenzysten geschrieben. Sie fragt, ob es einen Richtwert gibt, also eine Größe oder ein Durchmesser, ab dem eine Zyste zu groß ist und dann eine Behandlung erfolgen muss.
Das gibt's nicht. Es sind mehr die Kriterien, sind die verändert. Ne? Also die Größe ist nicht ausschlaggebend, sondern es ist sie glatt begrenzt, hat sie Septen, hat sie irgendwelche Strukturen, die man in der Zyste sieht. Das sind die relevanten Kriterien. Und es gibt natürlich mal Zysten, die sehr weit außen liegen und einen dann stören. Ne? Mhm. Also es gibt Leute, die merken das dann beim Joggen, weil es irgendwie am Knochen kratzt oder in Anführungszeichen. Da kann man das diskutieren. Allerdings ist die Behandlung einer Nierenzyste eine Operation. Mhm. Dementsprechend versucht man das natürlich zu vermeiden, wenn die unkompliziert aussehen.
Und die Hörerin fragt weiter, ob sie selbst unterscheiden kann, ob Schmerzen im unteren Rückenbereich von den Nieren, also von den Zysten kommen können oder ob das dann eher ja, Rückenschmerzen von den Wirbeln sind.
Also im unteren Wirbelsäulenbereich ist es wahrscheinlich eher nicht die Niere, aber ausschließen kann man es natürlich nicht, wenn man nicht weiß, wo die Nierenzyste jetzt genau liegt. Das müsste man wissen, kann man im Ultraschall sich genau angucken. Und wenn die dann in Relation zu vielleicht den Nerven austritten oder so liegt, kann man das natürlich dann in Zusammenhang bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch Rückenschmerzen entwickelt, ist extrem gering.
Uns hat außerdem ein Hörer aus Bonn eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, er hatte schon mit 7 Jahren einen kleinen Stein und mit 18 dann Sand, also Nierenstein und Nierensand. Er nimmt Sartane und Nitrendipidin plus Entwässerung, hat jetzt im Ultraschall sichtbar aber auch eine Menge Nierenzysten auf beiden Seiten. Und die eine sei schon Hühnerei groß. Es hieße, Zysten könne man nicht abschneiden, also entfernen. Warum nicht?
Naja, man kann die natürlich entfernen, aber man macht es nicht, wenn die unkompliziert aussehen, weil jede Operation ein Risiko bietet. Das heißt, das macht man nur. Man kann die dann schon sozusagen ausschälen, Nierenzysten, wenn die tumorverdächtig sind. Ansonsten würde man das nicht machen.
Okay, das heißt, die können nicht solche Beschwerden verursachen, Nein. Dass man sagt, da muss man jetzt auf jeden Fall operativ ran.
Nee, und Nierensteine oder auch Nierengrieß, all das, was da beschrieben wird, hat nichts mit den Nierenzysten zu tun.
Ein weiterer Hörer fragt per E-Mail, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Nieren und Diuretika, also konkret das Medikament Torazemid, wie das auf die Nieren wirkt.
Also das Torazemid ist ja ein Diuretikum, also ein wassertreibendes Medikament. Mhm. Das ist normalerweise im Einsatz einmal, wenn man Bluthochdruck hat, bekommt man das häufig in der Kombination mit Blutdruckmedikamenten oder eben wenn man chronisch nierenkrank ist oder wenn man chronisch herzkrank ist. Manchmal auch, wenn man leberkrank ist. Das heißt, es ist ein gängiges Medikament, was man häufig in niedriger Dosierung verabreicht. Und damit merkt man einfach nur, dass man mehr und häufiger Wasser lassen muss nach der Medikamenteneinnahme, um den Wasserhaushalt möglichst im Griff zu halten. Das Medikament in sehr, sehr hohen Dosen ist auch wiederum nicht besonders gut für die Nieren. Das kann auch eine Schädigung am Ohr sozusagen erzeugen. Allerdings sind es dann wirklich exorbitant hohe Dosen. Die würde man eigentlich nur im Krankenhaus geben und nicht in Tablettenform, wenn man das jetzt für eine Erkrankung einnimmt.
Muss da irgendwas beachtet werden? Also eine häufigere Kontrolle oder so, wenn man das langfristig nimmt?
Also wenn man das einnimmt, sollte auf jeden Fall, weil dann scheint es ein Risikopatient zu sein. Die Frage ist ja, warum er es nimmt, aber man sollte auf jeden Fall die Nierenwerte regelmäßig kontrollieren. Man sollte auch sehen, ist der Herz krank, sprich also Blutdruck und gegebenenfalls einen Herzultraschall machen und das dann eben auch regelmäßig im Verlauf, dass da die Funktionen stabil bleiben.
Eine Hörerin, 72 Jahre alt, hat uns geschrieben, sie hat nach einer Zystektomie und Schaffung einer Neoblase, nach einem Blasenkarzinom, jetzt den Befund chronische Niereninsuffizienz und in der Folge häufige Blasen- und Nierenbeckenentzündungen in den ersten Jahren nach der OP und Vernarbungen. Sie fragt sich, ob sie langfristig eine Dialyse befürchten muss. Der Kreatininwert steht hier auch noch 1,2 bis 1,34 Milligramm pro Deziliter und die glomeruläre Filtrationsrate bei 39 Millilitern pro Minute. Jetzt machen wir hier ein bisschen Ferndiagnostik. Sie müssen genau sagen, wenn Ihnen das zu speziell wird.
Genau, also das, man kann jetzt einmal, wie war das Alter auch angegeben?
72.
Also erstmal ist es so, die Nierenfunktion nimmt physiologisch mit dem Alter ab. Also wenn man, sagen wir mal, 20 ist, dann hat man eine Nierenfunktion von ungefähr 100 Milliliter pro Minute. Und dann nimmt man circa 0,5 bis 1 Milliliter pro Minute im Jahr, verliert man an Nierenfunktion. Das ist einfach physiologisch. So sind wir konzipiert als Menschen. Das heißt, wenn man 70 ist, hat man per se schon irgendwo so eine Nierenfunktion, sagen wir mal zwischen 50 und 80 Milliliter pro Minute. Hängt davon ab, wo man startet. Und jetzt ist sie bei 39, das ist deutlich eingeschränkt. Es ist zudem so, dass sie ja jetzt eine Erkrankung hat, die wahrscheinlich zum Rückstau von Urin immer wieder führt, weswegen sie wahrscheinlich auch immer wieder Entzündungen haben und Blasenentzündungen und dann vielleicht auch Nierenbeckenentzündungen. Und das befördert, dass die chronische Nierenerkrankung schneller fortschreitet. Im Moment würde ich jetzt sagen, also in den nächsten Jahren wird erstmal nichts passieren. Wenn sie jetzt 90 werden oder 95, dann kann es im Endeffekt schon dazu kommen, dass sie dialysepflichtig werden.
Also weiter im Blick behalten. Bevor wir weiter Fragen beantworten, wollen wir noch genauer darauf schauen, was passiert, wenn die Nieren trotz aller Vorsorge doch versagen, also nicht mehr in der Lage sind, das Blut ausreichend zu reinigen. Dann wird entweder eine Dialyse oder eine Transplantation nötig. Und wie die Versorgung dann in Deutschland funktioniert, darüber möchte ich jetzt mit Professor Bernhard Banners sprechen. Er ist Leiter der Abteilung für Nephrologie und des Universitären Transplantationszentrums am Universitätsklinikum Regensburg. Guten Tag, Herr Professor Banners.
Hallo, Frau Schmude.
Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, wenn die Filtrationsleistung der Nieren nicht mehr ausreicht, braucht der Körper Ersatz, entweder in Form einer künstlichen Blutwäsche, also der Dialyse, oder einer neuen Niere. Welche Option ist denn aus medizinischer Sicht die bessere?
Ja, aus medizinischer Sicht, wenn man geeignet ist, ist die Transplantation sogar noch günstiger als die Dialyse. Wir sind sehr froh, dass wir die Dialyse haben, können 100.000 Leute in Deutschland damit am Leben halten. Aber Sie müssen sich einfach vorstellen, die Woche hat 168 Stunden. Mhm. Selbst wenn Sie dreimal pro Woche 5 Stunden an der Dialysemaschine behandelt werden, dann sind Sie nicht mehr 10% Ihrer Lebenszeit entgiftet, entwässert, entsäuert. Und eine Transplantatniere, die arbeitet einfach 24 Stunden rund um die Uhr.
Trotzdem werden ja in Deutschland die allermeisten Patienten dialysiert, zum Teil jahrelang, bis zu ihrem Lebensende, weil es schwierig ist, ein Spenderorgan zu bekommen oder die Wartezeiten lang sind. Warum ist das so bei uns?
Ja, als allererstes, das ist wirklich so. In Deutschland von den sogenannten terminalen Nierenkranken sind nur 17% transplantiert. Mhm. In anderen Ländern sind es teilweise 50% oder sogar mehr. Und es gibt bei uns nur einen einzigen Grund. Wir haben zu wenig Spenderorgane, um eine Transplantation durchführen zu können. Sonst gibt es keine Einschränkungen an Technik, an Medizin, an Krankenhäusern, an Personal haben wir keine Schwierigkeiten. Das heißt, wir könnten viele mehr Leute transplantieren, aber wir haben zu wenig Spenderorgane.
Und gerade bei den Nieren warten ja Patientinnen und Patienten am längsten, habe ich gelesen.
Naja, die Wartezeit ist mittlerweile, wenn man sich im mittleren Lebensalter befindet, also zwischen 18 und 64 Jahren, dann ist man im Normalverfahren für eine Nierentransplantation und erwartet man im Schnitt 10 Jahre mittlerweile in Deutschland.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, im internationalen Vergleich sieht es in anderen Ländern deutlich besser aus zum Teil. Woran liegt denn das? Was ist da der Unterschied?
Ja, die anderen Länder, die können doppelt so viel oder dreimal so viel transplantieren, weil die Organspenderaten dort in den Ländern auch doppelt oder dreifach so hoch ist wie bei uns. Das ist der einfache Unterschied.
Aber woran liegt es, dass die Organspenderaten höher sind?
Naja, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine Kombination aus Effekten, die die anderen Länder sich zu Nutzen gemacht haben, um Organspende zu steigen. Als allererstes muss man mal eine gesellschaftliche Übereinkunft haben, dass man wirklich mittels Organspende Leben retten will. Also die anderen haben sich mal grundsätzlich Gedanken gemacht und dann ist schon mal in den meisten anderen Ländern, in fast allen europäischen Ländern, eine sogenannte Widerspruchsregelung eingeführt worden, wo die Grundlage da ist, dass wenn jemand verstirbt, dass man zumindest die Option der Organspende bedenkt. Der Mensch ist nicht automatisch Organspender, aber es ist jeder potenzieller Organspender und das heißt, man denkt am Lebensende an die Organspende mit einer Widerspruchsregelung. Und dann gibt es andere Sachen wie organisatorische und strukturelle Verbesserungen. Dann gibt es auch eine zusätzliche Spenderart, das heißt, dass eine Organspende nach Kreislauftod. Wenn man einen Patienten hat, der schwerst krank ist und man muss sich entscheiden, die Maschinen abzuschalten, also vorher war er auf Intensivstation intubiert und beatmet und man kommt zu dem Schluss, es gibt keine Möglichkeit mehr eines Weiterlebens, dann beendet man die Therapie, beobachtet den Herzstillstand und entnimmt die Organe und das kann man bei uns bislang nicht machen.
Die Diskussion läuft noch. Was ist denn Ihre Prognose? Wird sich das bei uns in absehbarer Zeit ändern?
Also ich denke, wir sind nah dran an einer Widerspruchsregelung, dass wir die in Deutschland auch einführen können. Da läuft zumindest die Diskussion. Und vor kurzem haben ja sowohl der Bundesrat als auch einzelne Abgeordnete im Bundestag das Thema wieder aufgegriffen, weil die einfach auch sehen, dass wir uns als Gesellschaft in Deutschland schlecht versorgen. Ob wir dazu kommen, dass wir in nächster Zeit auch die Diskussion zu einer Organentnahme nach Kreislaufstillstand führen können, da bin ich eher unsicher. Da gab es bisher nur vereinzelte Vorstöße und man hat sich auch nicht die Zeit genommen, das allen Beteiligten wirklich gut genug zu erklären. Das ist nämlich ethisch wie medizinisch unbedenklich und gut machbar, aber wir führen die Diskussion dann erst seit kurzem. Da wäre ich eher noch ein bisschen zögerlich, ob das kommen kann.
Ist also eine komplexe Geschichte. Über die Behandlungsmöglichkeiten bei Nierenversagen für Patientinnen und Patienten in Deutschland habe ich mit Professor Bernhard Barners gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung für Nephrologie und des Universitären Transplantationszentrums am Universitätsklinikum Regensburg. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Barners.
Sehr gerne.
Frau Weinmann-Menke, dass in Deutschland so viele Menschen auf eine Dialyse angewiesen sind, haben wir gerade gehört, hat auch mit zu wenig Spenderorganen zu tun, aber auch mit der mangelnden Früherkennung. Kann man sagen, wie häufig sich eine Dialysepflicht oder Nierenversagen vermeiden ließe, wenn eine chronische Nierenerkrankung bei uns besser diagnostiziert und frühzeitig erkannt wird?
Also man kann sicherlich nicht genau sagen, wie viel wir jetzt vermeiden könnten. Aber was man ganz klar sagen kann, wenn man die chronischen Nierenkranken erkennt, dann hätten wir wahrscheinlich fast gar keine Dialysepatienten mehr, sondern nur noch Erkrankungen, die wir noch nicht gut behandeln können, werden ja dann sozusagen ihre Nierenfunktion verlieren. Mhm. Und man muss auch sagen, dass wir, wenn wir die chronische Nierenkrankheit früh erkennen, auch viele andere Erkrankungen dann sozusagen vermeiden können. Mhm. Weil wenn man chronisch nierenkrank ist, dann hat man auch ein viel höheres Risiko, kardiovaskulär, also einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Dementsprechend ist immer sozusagen das eine mit dem anderen verbunden. Und damit hätten wir dann auch wiederum viel weniger Patienten, die am Ende viele Erkrankungen haben, die dann auch zu einer Dialysepflicht führen. Weil zum Beispiel, wenn man schwer herzkrank ist, kann auch eine fast gesunde Niere ihre Nierenfunktion verlieren, weil es einfach das nicht mehr kompensieren kann.
Mhm. Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Dorschfeld aus Berlin hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Dorschfeld.
Ja, guten Tag, Theresia Dorschfeld. Und erstmal vielen Dank, dass ich hineingenommen wurde.
Ja, danke für den Anruf.
Ja, ich habe eine ziemliche Odyssee hinter mir.
Dann erzählen Sie.
Ja, also ich bin 75 und habe wahnsinnige Oberbauchschmerzen bekommen. Dann wurde eine Sonographie gemacht und dann kam ich ganz schnell in die Notaufnahme mit Verdacht auf Aortendissektion. Und dann wurden dort zwei CTs gemacht und es hat sich nicht bestätigt. Auch ein MRT, es hat sich auch nicht bestätigt. Aber es gab einen Zufallsbefund und den würde ich gerne vorlesen, weil es mir so fremd ist. Darf ich?
Bei mir steht hier Harnstau.
Ja, also es gab noch ein bisschen mehr Ektasie der suprarenalen Aorte im transdiaphragmalen Durchtritt. moderate Aortensklerose. Dann aber Nussknackerphänomen der retroral verlaufenden linken Nierenvene mit Aufstau der linken Uvularvene.
Und Sie hätten das jetzt gerne übersetzt?
Ureter fissus links, Harnstau zweiter bis dritter Grad im mittleren bis unteren NBKS, gleich die Stenose des caudalen Ureters am pyleoralen Übergang. Und noch eine Zyste. Und dann ging eigentlich die OTC weiter. Ich habe erst gedacht, ich lasse alles so, wie es ist. Die Oberbauchschmerzen sollten damit nichts zu tun haben. Mein Hausarzt hat gesagt, nein, Sie müssen beim Harnstau müssen Sie sofort zum Urologen. Mhm. Es war natürlich eine Odyssee, einen Urologen zu finden. Und der hat dann gesagt, als er sich das angeschaut hat vom CT, den Bericht, die können sich auch irren. Bei mir läuft nichts ohne eine Nierenszintigraphie.
Okay.
Und da habe ich wahnsinnig lange drauf gewartet. Also eigentlich hatte ich die erst vor 10 Tagen. Das Ergebnis bespreche ich erst am Freitag mit ihm. Und nun war ich so verwirrt, weil die Frau Professorin ja gesagt hat, die Nierenbiopsie ist eigentlich das Mittel der Wahl erstmal, um festzustellen. Ja. Und er hat mir gesagt, vielleicht arbeitet ihre Niere gar nicht mehr. Das wissen wir ja alles nicht. Das kann man im CT nicht sehen. Und das will er wissen. Und wenn die halt nicht mehr arbeitet, dann muss sie raus.
Okay, das heißt, Sie möchten jetzt gern wissen, ob eine Biopsie sinnvoll ist.
Also vielleicht sortieren wir kurz. Also Sie haben zum einen eine Gefäßerweiterung der Aorta. Die hat jetzt erstmal nichts mit der Niere zu tun. Und Sie haben zusätzlich noch ein Phänomen eines Gefäßes. Das gibt es bei vielen, was immer wieder episodisch sozusagen abgedrückt wird, etwas zurückstaut. Das hat erstmal mit Ihrer Niere nichts zu tun. Dann haben Sie aber... und sollte Ihnen auch keine Beschwerden machen. Muss einfach nur verlaufskontrolliert werden. Bei der Niere ist es so, dass Sie einen Harnstau haben. Grad 2 ist kein kleiner Harnstau mehr, sondern das ist schon fortgeschrittener. Also das heißt einfach, das Nierenbecken ist deutlich erweitert und sichtbar. Und man sieht auch, dass Sie eine Engstelle haben, weswegen es nicht abläuft in dem CT. Und jetzt stellt sich die Frage, da hat der Urologe recht, wie lange besteht das schon? Weil wenn man über eine lange Zeit einen Harnstau hat, geht Nierengewebe zugrunde und die Niere verliert ihre Funktion. Deswegen die Szintigraphie. Wenn die Niere noch eine Teilfunktion hat, dann würde man das operativ angehen wollen und wahrscheinlich diese Engstelle erweitern, damit die Nierenfunktion in dem Maße jetzt erhalten bleibt. Ansonsten kann man, wenn die Niere funktionslos ist, ist es korrekt, kann man sie entfernen oder auch da belassen, wenn sie keine Beschwerden haben.
Frau Dorschfeld, ich hoffe, wir konnten Ihnen damit ein bisschen helfen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Alles Gute für Sie nach Berlin.
Ja, eine Frage, ist es ein großer Eingriff?
Eine Nierenoperation ist, je nachdem, was gemacht werden muss, kann groß sein, kann aber auch ein kleiner Eingriff sein. Es ist aber im Endeffekt eine Erkrankung der ableitenden Harnorgane. Deswegen brauchen Sie übrigens, die Frage war ja keine Nierenbiopsie. Ne? Die Erkrankung, die Sie haben, ist einfach ein Aufstau des Urins, weil Sie eine Engstelle haben im ableitenden Harnsystem.
Und wenn das behoben wird, dann sollte das auch wieder funktionieren.
Genau.
Dann alles Gute für Sie, Frau Dorschfeld. Herr Rüdiger aus Niederbayern ist in der Leitung. Guten Tag, Herr Rüdiger.
Rüdiger, schönen guten Tag.
Guten Tag. Bei Ihnen geht es um eine familiäre Nierenerkrankung.
Ja, also es ist Folgendes. Ich habe seit meinem 3. Lebensjahr eine Glomerulonephritis. Mhm. Und mein Vater hat dieselbe Erkrankung. Mein Sohn, der macht einen Mannschaftssport und da ist jährlich eine Kontrolluntersuchung angesagt zur Sporttauglichkeit und dabei wurde festgestellt, dass er also Eiweiß ausscheidet. Mhm. Ich kontrolliere das seitdem regelmäßig mit diesen Teststreifen, sowohl morgens nach dem Aufstehen als auch tagsüber, immer so, wie es sich gerade ergibt. Mhm. Und jetzt hat er bereits seit einem längeren Zeitraum, also über ein paar Monate, permanent Eiweiß im Urin. Für mich liegt natürlich unmittelbar die Vermutung nahe, dass diese Krankheit, die sowohl bei mir als auch bei meinem Vater vorliegt, jetzt auch bei meinem Sohn sich bemerkbar macht. Aber der Hausarzt, das ist ein Sportarzt, der hat diese Vermutung eigentlich ziemlich abgeblockt. Und meine Frage ist jetzt, wie gehe ich denn jetzt am besten vor, um das abzuklären? gleich einen Termin beim Nephrologen machen oder nochmal zu einem anderen Hausarzt gehen, denn ich möchte es auf jeden Fall abgeklärt haben.
Verständlich. Frau Weinmann-Menke.
Was ist denn Ihre Form der Glomerulonephritis, die Sie haben?
Das ist eine minimal change.
Und wie alt ist Ihr Sohn?
11. Er wird jetzt 11.
Okay. Also die Minimal-Change-Erkrankung, die kann spontan auftreten, aber auch familiär gehäuft, sodass es durchaus sein kann, dass Ihr Sohn diese Erkrankung hat. Das würde vom Alter auch passen. Und es sollte unbedingt abgeklärt werden, weil man es gut behandeln kann. Und wenn er jetzt schon über längere Zeit immer wieder Eiweiß im Urin hat, wäre mein Vorschlag, eigentlich müsste der Kinderarzt ihn auch zum Kindernephrologen überweisen. Wenn der das aber nicht macht, dann würde ich definitiv Ihnen vorschlagen, zum Kindernephrologen zu gehen. Die können das dann nochmal mit dem Labor, also die Eiweißausscheidung, quantifizieren, dass man genau weiß, wie viel Eiweiß ist das, und dann wahrscheinlich auch schon direkt therapieren.
Und das geht auch ohne eine Überweisung. Also da kann man den Hausarzt quasi auslassen.
Das geht auch ohne eine Überweisung, ja.
Super. Herr Huldinger, dann auch für Sie alles Gute und für Ihren Sohn das Gleiche. Vielen Dank für den Anruf.
Ja, vielen Dank.
Frau Weinmann-Menke, wir haben weitere E-Mails bekommen. Ein Hörer schreibt uns, er ist seit über 40 Jahren Typ 1 Diabetiker und seit dem letzten Test beim Diabetologen wurden Eiweißausscheidungen festgestellt. Kann man auch an der Farbe des Urins die Schädigungen feststellen? Also wie sieht ein gesunder Urin aus? Gibt's das? Oder ja, auch ein kranker Urin? Kann man selber merken, dass da was nicht stimmt?
Also Sie selber können am Urin nicht besonders gut sehen, ob er gesund oder krank ist, weil der Urin kann, je nachdem, was Sie gegessen haben und wie konzentriert er ist, also wie viel Flüssigkeit Sie zu sich genommen haben, sehr unterschiedlich aussehen. Der kann von ganz hell, also wenig konzentriert, zu hoch konzentriert, dann sieht er so bierfarben aus, sich verändern. Was Sie aber eventuell sehen können, ist, dass der Urin schäumt. Also dann sieht es aus wie Spüli, ja richtig viel, nicht nur so ein bisschen. Das ist ein Hinweis darauf, dass viel Eiweiß drin ist. Oder aber er kann sich rötlich verändern, so lachsfarben oder auch dunkler. Dann ist es ein Hinweis dafür, dass da Blut drin ist. Und dann stellt sich die Frage, woher kommt das Blut? Aus den ableitenden Harnwegen oder ist es sozusagen durch die Niere durchgefiltert worden? Das können dann wiederum nur wir unter dem Mikroskop feststellen. Wenn Sie jetzt selber gemerkt haben, dass Sie Eiweiß im Urin haben oder das gemessen wurde, dann ist es für einen Typ-1-Diabetiker jetzt nicht ganz ungewöhnlich, weil der Diabetes durchaus ja Schäden an der Niere macht. Mhm. Und dann sollte man einmal quantifizieren, wie viel Eiweiß ist das. Man sollte ausschließen, dass es nicht noch einen anderen Grund gibt und sollte ansonsten dann alle Risikofaktoren gut einstellen, also Blutdruck, Blutfette und Diabetes und gleichzeitig die von mir schon am Anfang genannten nierenschützenden Medikamente einnehmen. Nämlich im Endeffekt den ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker. Mhm. Beim Typ-1-Diabetiker kann man leider den SGLT2-Inhibitor nicht einsetzen. Der ist dafür nicht zugelassen. Und je nach Blutdruck und anderen Erkrankungen dann noch weitere Medikamente.
Herr Luther fragt weiterhin noch, ob er als Diabetiker mehr trinken muss. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was bei chronischen Nierenerkrankungen, nicht nur bei Diabetikern, eine Rolle spielt.
Genauso, das Trinken ist so, dass man das trinken sollte, was man am Tag ungefähr verliert. Das sind normalerweise, wenn man sozusagen einer normalen beruflichen Tätigkeit nachgeht, die nicht Hochleistungssport, nicht draußen tätig mit viel körperlicher Anstrengung, 2 bis 2,5 Liter. Mhm. Wenn Sie sich jetzt anstrengen und oder Sport treiben, sollten Sie eben mehr trinken, das, was Sie ausschwitzen. Und wenn man chronisch nierenkrank ist und noch eine normale sozusagen Urinausscheidung hat, gilt genau das Gleiche. Wenn Sie chronisch nierenkrank sind und dann geht irgendwann die Urinausscheidung zurück, dann muss man sich anpassen und sollte immer das, was man ausscheidet, plus 500 Milliliter am Tag trinken. In Sommermonaten, also wenn es heiß ist, eher plus 750 bis 1000 Milliliter am Tag. Das ist so ein Richtwert. Man kann aber im Endeffekt gucken, Körpergewicht täglich messen, das Körpergewicht halten, ist auch so eine Faustregel. Oder man sieht ja auch, wenn man das Gefühl hat, die Zunge klebt am Gaumen, weil man sozusagen so trocken ist, dann sollte man auch mehr trinken.
Okay. Frau Farm aus Wiesbaden hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Farm.
Ja, guten Tag. Guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Genau, ich habe angerufen, ich bin 32 Jahre alt. Bei mir wurde vor 5 Jahren eine per Zufall eine IgA-Glomerulonephritis diagnostiziert. Mhm. Ich habe dafür jetzt Blutdrucksenker bekommen und auch Vollzieger und auch Zeit lang jetzt auch noch Kinpeigo, das ist ein Budesinic, also ein Immunsuppressivum. Yeah. Und das Problem ist, ich habe halt auch noch weitere Beschwerden gehabt, vorher irgendwie Hautprobleme, so ekzemartig. Und das ging halt nur durch Cortison weg und die Hautärzte mussten halt nicht wirklich weiter. Aber seit ich halt dieses Kinpeigo genommen habe, waren halt diese Hautprobleme halt weg. Und seit ich das abgesetzt habe, sind die halt wieder da. Und ich frage mich halt, ob das halt nicht eine Autoimmunerkrankung ist, zum Beispiel eine systemische Autoimmunerkrankung ist, wie eine IgA-Vaskulitis, weil ich auch zum Beispiel ja eine leichte Neigung zu blauen Flecken habe und kleinen Petechien und auch so was wie Gelenkschmerzen, gerade in den Knien und Knöcheln. Und wo ich es am besten halt abklären lassen kann, weil mein Nephrologe war ein bisschen ratlos.
Ja, also die IgA-Glomerulonephritis ist ja wahrscheinlich durch Biopsie diagnostiziert worden, nehme ich an.
Genau. Bei Ihnen.
Und das Ekzem, wo haben Sie das denn auf der Haut?
Vor allem im Gesicht, ich hatte es vor allem halt im Gesicht gehabt, also gerade in den Augen oder halt am Kinn, also seitlich vom Kinn. Ich hatte es auch eine Zeit lang am Rücken gehabt, so Wirbelsäule, Schulterblattnähe. Also für mich war es halt so irgendwie alles Stellen, wo die halt die Stellen, die halt gut durchblutet sind und deswegen meine Vermutung halt nahelegt, dass es vielleicht auch eine IgA-Vaskulitis halt sein kann, weil diese Ablagerungen können ja halt auch in Blutgefäßen sich ablagern.
Also es ist nicht ganz typisch, die Lokalisationen, die Sie beschreiben. Und auch wenn Sie es als Ekzem beschreiben, so sieht die IgA-Vaskulitis normalerweise nicht aus, sondern es sind ja wie kleine Einblutungen, die Sie auch nicht wegdrücken können. Das wäre dann eine Vaskulitis.
Die habe ich an den Ellenbogen, Innenseiten und den Kniebeugen. Das ist halt, und plus noch dieses Ekzem halt noch auch noch. Also das ist halt.
Also das müsste man sich wirklich dann einmal genau angucken, was es ist. Man kann da natürlich auch eine Probe nehmen. Und es ist, spricht dafür, dass es irgendwas ist, was wahrscheinlich das Immunsystem eine Rolle spielt, weil Cortison hilft. Das Kinpeigo ist zwar ein Medikament, was eher lokal im Darm ja wirkt und wenig systemische Effekte haben soll. Aber man weiß, dass ein Teil doch resorbiert wird. Und deswegen werden Sie, auch wenn es zum Beispiel nur ein Ekzem wäre und keine Vaskulitis, davon profitieren, dass Sie Cortison genommen haben. Und das ist eigentlich auch sehr typisch. Und so eine Vaskulitis reagiert eigentlich nicht auf so niedrige Dosen. Das wäre eher ungewöhnlich. Aber wissen kann man es nicht. Das müsste man sich angucken. Das können wir gerne auch angucken. Sie sind ja offensichtlich in der Nähe, wenn Sie in Wiesbaden
genau,
sind.
Genau, das wollte ich gerade fragen, genau. Ob ich bei Ihnen in der Klinik vorstellen
können
kann.
Können Sie sich gerne vorstellen. Genau.
Ja, Dankeschön, das ist schön zu hören.
Vielen Dank, Frau Farben, für den Anruf. Und wir gucken mal, was wir hier noch an Fragen beantworten können. Philipp Feldhaus hat uns eine E-Mail geschrieben. Sein Sohn, 8 Jahre alt, hatte Anfang des Jahres mit starken Schmerzen zu tun. Nach langer Suche hat sich herausgestellt, es sind Cysteinsteine, die Harnwege blockieren. Er ist nun in einer Kartei für seltene Nierenerkrankungen und es scheint genetische Ursachen zu haben. Er fragt sich, wie groß das Risiko für eine erneute Bildung der Cysteinsteine ist und was das auch für die Eltern und Geschwister bedeutet.
Also das ist ja wirklich eine genetische Erkrankung, die man durchaus ja auch therapieren kann. Und es ist vererbbar. Da müsste man genau wissen, ob er da getestet wurde und wo sozusagen die Mutation liegt, um dann eine genaue Aussage hier treffen zu können. Aber im Endeffekt könnte das auch bei den Kindern auftreten.
Okay, also auf Warnzeichen achten oder kann man vorher irgendwas machen?
Ja, im Endeffekt auf Warnzeichen achten. Ja, man kann das vorher untersuchen, man kann das wunderschön im Urin sehen. Wenn man das unter dem Mikroskop anguckt, kann man sehr schön Cystinkristalle sehen. Dementsprechend, mit einer Phasenkontrastmikroskopie könnte man jetzt wahrscheinlich schon sagen, ob schon was entstanden ist, was wir vielleicht noch nicht, weil man das sozusagen sonografisch unter Bildgeben nicht gut detektieren kann, sehen kann.
Wir haben eine Frage von einem Hörer bekommen. Eine Nephrokalzinose, schreibt er, kann die durch übermäßigen Milchkonsum hervorgerufen werden? Was kann man gegen eine Nephrokalzinose tun? Was ist das? Und genau.
Ja, also es ist so, dass eine Nephrokalzinose durchaus durch zu viel verstärkt werden kann. Alleine dadurch auftreten eher nicht. Also es führt sozusagen dazu, dass wir ganz, ganz viele Verkalkungen sehen in der Niere. Und dann sollte man eben auch den Calciumkonsum reduzieren und dementsprechend auch den Milchkonsum.
Und er fragt noch, helfen Entwässerungstabletten?
Nein, das hilft da nicht.
Und wir haben noch eine Frage, ob Süßstoffe die Nieren schädigen können.
Also Süßstoffe sind ein Problem. Also gerade diese Ersatzstoffe, die jetzt in allen möglichen Getränken sind, weil die auch verstoffwechselt werden in der Niere. Und wenn man sich nur davon ernährt, führt das eben zu viel Energieverbrauch in der Niere und hohe Belastung. Insbesondere auch, wenn man das zum Beispiel, wenn man Sport treibt, wenn man sich viel bewegt und vielleicht dann doch einmal ein Flüssigkeitsdefizit hat, kann das eben zu Stoffwechselwegen führen, die dann wiederum auch die Niere schädigen. Das heißt, eigentlich sollte man diese Trinkmöglichkeiten nicht in großen Mengen zu sich nehmen, sondern lieber dann auf Wasser ungesüßt ausweichen oder mit eben, was weiß ich, Zitronensaft oder so, aber eben nicht mit diesen künstlich gesüßten, also weder Stoffen. Echt oder unecht.
Das war die Sprechstunde zum Thema Nierenerkrankungen. Unsere Expertin war Professor Julia Weinmann-Menke, Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie, Direktorin der ersten medizinischen Klinik und Poliklinik der Universitätsklinik Mainz und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Vielen Dank an Sie, Frau Weinmann-Menke.
Vielen Dank.
Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.